2.
Mit Ihrem Grüter-Mikrofon am Sonntagnachmittag, die Zeit 12.37 Uhr. Welche Musik wünscht sich einer, der selbst komponiert? Das hören Sie in der nächsten Stunde in Musik für einen Gast. Peter Scherer hat den Bienen musikalisch Flügel verliehen im aktuellen Dokumentarfilm More Than Honey. Aus seiner Feder stammen auch die Soundtracks zum neuen Spielfilm Nachtlärm und für die Musik zum Schweizer Alpen-Mystery-Thriller Marmorera erhielt Scherer vor 5 Jahren einen Preis für die beste Filmmusik. Aber Peter Scherer ist nicht nur Filmmusikkomponist. Er musizierte, arrangierte und produzierte 30 Jahre lang in New York und kennt die dortige Musikszene so gut wie wohl kein zweiter Schweizer Musiker. Erst seit 3 Jahren ist er wieder zurück und heute mit seinen Musikwünschen zu Gast bei Brigitte Hering.
Peter Scherer, aktuell kann man Sie im Kino hören, beziehungsweise Ihre Musik. Sie haben den Soundtrack zum Dokumentarfilm «More Than Honey» von Markus Imhof geschrieben. Jetzt ist das ein Film über Bienen und bei Bienen, da hört man ja schon, wenn man daran denkt, schon ein Summen im Kopf. Haben Sie sich denn beim Schreiben der Musik davon inspirieren lassen oder sind Sie extra einen ganz anderen Weg gegangen?
Ja, das ist eine gute Frage. Ich habe den Rough Cut angesehen. Ich habe den vom Regisseur erhalten. Das war, ich würde sagen, 70% fertiger Rohschnitt. Und da war Ton drauf und ich habe gemerkt, dass die Bienen eigentlich... Der Klang der Bienen ist eigentlich etwas unglaublich dichtes, das klingt fast wie ein Motor, ein Bienenschwarm. Ist nicht wahnsinnig differenziert, muss ich sagen. Und ich habe mir überlegt, wenn man Filmmusik macht, denkt man immer eigentlich auch an die Mischung. Weil es gibt ja nicht nur Musik, es gibt auch noch Ton und Sounddesign. Und man weiß eigentlich, dass man die Musik auch so konzipieren muss, dass sie am Schluss auch mit dem Sounddesign funktioniert. Und ich habe gemerkt, dieser Klang ist irgendwie zu dick und was kann ich machen, dass am Schluss die Musik auch noch eine Eigenständigkeit hat. Und ich habe dann plötzlich gedacht, vielleicht sollte ich das genau nicht machen, sondern ich habe versucht dann wie mit musikalischen Mitteln den Klang eines Bienenschwarms zu imitieren und den quasi zu musikalisieren, also etwas ganz, ein dichtes Gewebe zu schaffen, aus ganz kleinen Klängen, das wie eine musikalisierte Form eines Bienenschwarms klingt. Und das habe ich gemacht. Das war die eine Überlegung dieses Klangs, den ich machen wollte. Und die andere war, dass eigentlich, wenn wir Bienen sehen, einerseits haben wir große Sympathien für Bienen, natürlich. Aber andererseits, wenn wir die sehen auf der Leinwand, das sind, besonders wenn die groß sind, haben noch etwas Unheimliches vielleicht oder ein Insekt und so. Und natürlich wollte ich etwas machen, das die Bienen uns näher bringt. Also eine quasi menschliche Qualität hat, dass wir mit den Bienen, dass wir bei ihnen sind und sie verstehen emotional, was sie erleben. Das war die Absicht. Und dafür habe ich gedacht, ich brauche eine Melodie, ich brauche ein starkes Instrument, das ausdrücken kann. Und ich habe meinen Freund Paul Giger, den Geiger, Paul Giger gefragt, das zu machen. Und er hat diese großartigen Melodielinien gespielt, die quasi diese emotionale Ebene liefern von den Bienen.
Da können wir mal ganz kurz reinhören, wie das dann klingt. So klingen also die Bienen in More Than Honey. Sie haben von Ihnen, Peter Scherer, die Musik bekommen. Sie können singen dank Ihnen, wenn man das so poetisch ausdrücken will. More Than Honey ist ja ein Dokumentarfilm. Und ich kann mir vorstellen, dass es wirklich schwieriger ist, die Musik für einen Dokumentarfilm zu schreiben, als für einen Spielfilm, wo Emotionen ja schon in der Geschichte sind und oder wo es gruselig sein soll, wo es eigentlich schon ein bisschen vorgegeben ist, wie es klingen soll. Ist das so?
Ich finde, das ist so, ja. Ich glaube, Musik zu machen für einen Spielfilm, ein Spielfilm ist eine Geschichte, die fiktiv ist oft und wo man völlige Freiheit hat, auch in der Konzeption des Films. Man kann etwas erfinden, man kann eine psychologische Situation erfinden, man kann auch mit der Musik Sachen erfinden, subtile Interaktionen, zum Beispiel etc. Und man ist sehr frei. Und im Dokumentarfilm, glaube ich, muss man sehr, sehr subtil sein. Es geht um richtige Leute, um richtige Situationen und es ist schnell zu viel. Und man muss will auch versuchen, diese Leute zum Teil sichtbar zu machen, wer sie wirklich sind, vielleicht so, aber auf eine ganz subtile Art. Man darf das nicht als Produktion verstehen, man muss das wirklich als ganz subtile Ausfärbung verstehen, vielleicht, so, wenn man das so sagen kann.
Dann müssen Sie ja wirklich den Inhalt eines Dokumentarfilms, das ist ja nicht der erste Dokumentarfilm, für den Sie die Musik schreiben, müssen Sie sich ja wirklich da auch mit reindenken, diesen Film kennenlernen, die Figuren oder auch das Thema kennenlernen. Ab wann werden Sie denn eingebunden in einen Arbeitsablauf? Da ist ja mal die Idee zum Film, dann gibt es ein Skript oder ein Treatment, dann wird Geld gesucht und so weiter. Ab wann sind Sie dabei?
Also man wird angefragt, manchmal kriegt man ein Drehbuch und ich muss ehrlich sagen, ich bin nicht gut im Drehbuch lesen, ich kann mir überhaupt nichts darunter vorstellen. Ich kann zwar eine Geschichte verstehen und genießen als Geschichte, aber ich habe keine Ahnung, was das für ein Film wird. Also darum bin ich da nicht so, ist es nicht so hilfreich für mich. Dann wird der Film gedreht und meistens, wenn der geschnitten wird, während dem Schnitt oder gegen Ende des Schnitts, kriegt man eine Version. Manchmal eine sehr rohe, manchmal eine fast fertige und dann fängt man an. Dann trifft man sich mit dem Regisseur und versucht herauszufinden, was das überhaupt ist und was das braucht. Und das ist ganz schwierig, weil das ist auch, finde ich, das Faszinierende an Filmmusik, man kann das nicht beschreiben. Also das gilt natürlich für Musik sowieso, aber im Film gilt das noch viel mehr, weil es ist noch komplexer. Man möchte das erfassen, man möchte, besonders auch der Regisseur möchte natürlich zum Komponisten kommen und sagen, ich will das, aber das ist unmöglich, es geht
Also das
nicht.
machen die Regisseure, die kommen zu Ihnen und sagen, ja, ich hätte gern so Orchesterklang, sehr
Ja,
emotional und so
natürlich.
weiter.
In verschiedenen Varianten, manchmal sehr, sehr spezifisch, manchmal nicht so spezifisch. Oder manchmal sagen sie, ich weiß, wer du bist und was du machst, mach einfach. Das ist natürlich die angenehmste Version. Aber ich muss sagen, manchmal ist es auch toll, von einem Regisseur herausgefordert zu werden, auf eine gute Art. Und dann auch zu merken, dass man auch Sachen macht, die man sonst nie gemacht hätte, die auch toll sind. Das liebe ich auch an diesem Job.
Was wäre das dann bei Ihnen, wenn Sie etwas machen, was Sie noch nie gemacht haben?
Vielleicht stilistisch gewisse Sachen, die mir, wo ich sagen würde, das ist nicht so mein Ding, das liegt mir nicht so wahnsinnig. Oder bestimmte Instrumentationen, die mir vielleicht überhaupt nicht in den Sinn gekommen wären, wo ich gefunden hätte, nein, das passt nicht. Und dann wird man herausgefordert und plötzlich sieht man, ah, doch, eigentlich wäre ich nicht drauf gekommen. Und natürlich, diese Offenheit muss man haben als Filmmusikkomponist, das gehört irgendwie zum Job.
Und dann ist der Regisseur oder auch der Produzent, die sind dann dabei und sie bringen dann schon einen ersten musikalischen Entwurf und dann wird das besprochen oder sind sie dann frei von bis zum Schluss
Nein,
des Films?
dann meistens mache ich vielleicht 10, 15 Stücke und dann werden die präsentiert und dann heißt es ja, nein, 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 ja, etc. Und dann geht es weiter und dann kommt die nächste Runde und man versucht dann halt zusammen auf diesen Punkt zu kommen, wo man sagt, ja, das ist es und wo alle Beteiligten finden, das ist die richtige Musik.
Was ich mich immer frage, Sie haben gesagt, Sie bekommen meistens einen Rohschnitt vom Film. Das ist ja dann schon fast, wie der Film dann aussieht am Ende. Während Sie komponieren, läuft da der Film vor Ihnen, weil Sie müssen ja rhythmisch das wirklich auch auf den Film anpassen. Also haben Sie immer einen Monitor, wenn
Am
Sie
Laufen?
schreiben
Nein.
und so takten beim
Nein.
Schreiben?
Ich mache es mehr so, ich schaue mir den Film an, vielleicht einmal, damit ich wirklich verstehe, was das für ein Film ist. Und dann lege ich den weg und arbeite nur an der Musik und komponiere irgendwie ganz viele Stücke. Und dann drehe ich den Film wieder an und setze die irgendwo hin und schaue einfach mal, was passiert. Damit ich überhaupt mal merke, was die generelle Sensibilität des Films, was der Film überhaupt braucht, ist nicht spezifisch in diesem Schnitt oder so, aber einfach von der Stimmung her. Und dann arbeite ich an diesen Stücken und passe die dann auch, natürlich auch anzeitlich. Aber die erste Aufgabe ist immer zu verstehen, was braucht der Film überhaupt. Und das ist ganz schwierig.
Die Stimmung, die Atmosphäre zu schaffen, die der Film,
Der
die den
Genre,
Film dann ausmacht,
genau,
ja.
der Grundgenre der Musik, der passt.
Das kann ja ganz Verschiedenes sein. Das kann, wie wir gerade gehört haben können, kann das Geige sein, das kann sehr elektronisch sein. Wir kommen mit Ihrem ersten Musikwunsch weit zurück in Ihrer eigenen musikalischen Biografie. Sie waren nicht immer Filmmusikkomponist und dieses Stück verbinden Sie mit einem früheren Stück Ihrer Biografie, was wir nachher hören werden, mit welchem? Es ist Terry Riley. Und das Stück heißt A Rainbow in Curved Air. Das war Terry Riley, A Rainbow in Curved Air. Und das war der erste Musikwunsch meines heutigen Gastes, Peter Scherer. Das Stück ist aus den 60er Jahren, also ein sehr frühes elektronisches Musikstück. Und mit Terry Riley verbinden Sie Ihre ganz persönliche Biografie auch.
Genau, ich habe mit ihm studiert in Kalifornien. Und zwar ich war vorher in Hamburg, ich habe Komposition studiert. Und da war Churchill Ligeti. Und ich habe 2 Jahre lang seine Vorlesungen besucht und er war ja ein ganz großer Fan. Damals hat er leidenschaftlich immer von diesen amerikanischen Minimalisten gesprochen. Also Lamont Young, Steve Reich, Terry Riley. War für mich eine Offenbarung, muss ich sagen. Und einfach wir in Europa, die europäische, sagen wir mal, die klassische europäische Musik ist sehr auf sich selbst bezogen. Es kommt alles von hier, das ist das Zentrum, das ist der Höhepunkt der musikalischen Aktivität überhaupt. Und man vergisst, und damals auf jeden Fall, heute hat sich das natürlich auch vieles geändert, aber mich hat sehr viel anderes auch interessiert. Und diese Amerikaner, das läuft unter dem Namen Minimalismus, aber ist eigentlich auch viel mehr. Und Ligeti war eigentlich verantwortlich, dass ich nach Amerika ging. Er hat mir das vorgeschlagen und ich fand sofort, ja, natürlich will ich dahin. Und was auch dazu kam, war, dass ich schon immer das Gefühl hatte, in der Schweiz zu leben, die ganze Musik, die wir immer gehört haben, auch als Teenager, auch die ganze Popmusik, das kam immer von irgendwo her. Das war nie eigentlich von hier. Und ich dachte, ich muss irgendwann mal dahin, wo diese Musik eigentlich gemacht wird und entsteht. Also das heißt natürlich Amerika. Ganze Popmusik kam ist aus den USA. Und es waren diese beiden Sachen, die mich dann bewogen haben, zu studieren in den Staaten mit Terry Riley.
Aber zuerst sind Sie mal nach Hamburg gegangen, um da Musik zu studieren. Warum denn schon mal aus der Schweiz weg? Warum sind Sie dahin? Wegen Ligeti? Oder?
Auch, ja. Und einfach mal wegzugehen. Und was mich auch sehr interessiert hat, war elektronische Musik. Und die Schweiz hatte nie diese Art von Support für elektronische Musik, wie das zum Beispiel in Deutschland gab. Es gab in Deutschland alle diese Radiostudios, die elektronische Musikstudios hatten. Das war eine ganz wichtige Szene und das gab es in der Schweiz nicht. Das war wirklich, war schade und darum wusste ich, musste irgendwo hin und ich dachte, das wäre nach Hamburg, weil Ligeti war da und die hatten auch ein tolles Studio an der Hochschule etc.
Also haben Sie schon während Ihrem eigentlich sehr klassischen Musikstudium sich schon intensiv mit elektronischer Musik auseinandergesetzt?
Genau.
Und dann sind Sie in die USA gereist. War das denn nach Ihrem Studium in Europa, Sie haben jetzt erzählt, Sie wollten dahin, wo diese Musik herkommt. War das ein Kulturschock?
Ja, total. Also besonders musikalisch war es ein Kulturschock. Aber auch generell, muss ich sagen. Und musikalisch, ja, man kann sich keinen größeren Kontrast vorstellen als von einer Hochburg der Europäischen Akademie und der klassischen Musik an einen Ort zu kommen, wo Terry Riley ist. Ich musste mich sehr damit auseinandersetzen und verstehen, was das überhaupt ist. Und ja, es ist ein totaler Unterschied. War ganz interessant für mich.
Sie haben ja weiter studiert in Kalifornien.
Jahr, genau.
Und dort dann abgeschlossen als Komponist.
Das erste Jahr hatte ich da gemacht und das zweite in New York für meinen Masters.
Und New York, das war ja dann wahrscheinlich nochmal etwas ganz anderes als Kalifornien.
Ja. Obwohl ich muss sagen, New York, es war mir sofort total wohl in New York. Was ich in Kalifornien war musikalisch sehr interessant und künstlerisch, aber in New York fühlte ich mich sofort in diesem Lebensraum sehr, sehr wohl.
Sie haben es gesagt, es war viel mehr möglich. Was hieß denn das für Sie als Komponist? Hieß das, dass Sie sich nicht mehr festschreiben mussten, ich bin klassischer Komponist oder ich bin Spezialist für elektronische Musik? Oder was hat das mit Ihrem Selbstverständnis als Musiker gemacht?
Es öffnete mir eine Welt von Möglichkeiten und Perspektiven. New York ist auch ein Ort, wie man weiß, wo Leute aus der ganzen Welt hinkommen. Es ist wie ein Magnet, wo kreative Leute einfach hingehen und da bleiben und da ihre Sachen machen und eine Szene bilden. Das war und ist, finde ich, immer noch total inspirierend. Ich habe sehr viele Musiker kennengelernt aus verschiedenen Weltteilen, die ich nicht kannte, die Musik, die ich nicht kannte, aus Japan speziell, aus Brasilien, aus Afrika, aus Kuba, Haiti. Für jede dieser Musik gab es eine riesige Szene und eigene Studios und Leute, die da arbeiteten. Und das Schöne war, dass die alle auch miteinander zusammenarbeiteten.
Also wirklich das, was wir hier, das so das Klischee vom Schmelztiegel, das hat da wirklich gegriffen.
Sozial und musikalisch, absolut. Das ist wirklich so.
Und einer Ihrer Musikwünsche, Sie haben jetzt ganz viele verschiedene Musiken aufgezählt aus der Welt, haben Sie mitgebracht. Es ist brasilianische Musik, die auch eine wichtige Rolle in Ihrer Musikbiografie spielt. Sie haben von João Gilberto ein Stück mitgebracht, das heißt «É preciso perdoar».
Vai me abandonar, eu sei. que a beleza de jamais se dá. E só querendo pedir, nunca soube o que é perder pra encontrar. Eu sei que é preciso perdoar. Foi você que me ensinou que um homem como eu, que tem por quem chorar, só sabe o que é sofrer se o pranto se acabar. Beleza que jamais se dá. E só querendo pedir, nunca soube o que é perder pra encontrar. Eu sei que é preciso perdoar. Foi você quem me ensinou que um homem como eu, que tem por quem chorar, só sabe.
João Gilberto, è preciso perdoar, das Stück, was Sie sich Peter Scherer gewünscht haben. Jetzt ist das brasilianische Musik, Bossa Nova aus Brasilien. Und das ist ja wirklich etwas ganz anderes als die Minimalisten, wegen denen Sie nach Amerika gezogen sind, als die Musik von Terry Riley. Ist das für Sie so ein Ausgleich oder wie passt das für Sie zusammen? Sie sind ja in verschiedenen Musikstilen auch zu Hause.
Ja, gut, man kann sagen, es hat auch etwas sehr Verbindendes, nämlich die Jean Gilberto ist so die absolute Reduktion eigentlich. Das ist ein Mann, der Gitarre spielt und singt, der eigentlich fast immer in der gleichen Lage singt. Es gibt keine Dynamik, es ist absolut gleichförmig und trotzdem ist es einfach ganz großartige Musik. Er ist auch einer, der das ganze Leben dieselben Stücke spielt. Er ist ein betagter Mann jetzt, fast 80 oder 80, ich weiß nicht genau, und er sitzt immer noch in seiner Wohnung und spielt immer noch 7 Stunden im Tag diese gleichen Songs, um die immer nochmal etwas zu perfektionieren. Und Seine Stimme ist so reduziert, kann man sagen, vom Ausdruck, aber es ist unglaublich, jeder Vokal und jede Klangfarbe von jedem S und die kleinsten Variationen der Rhythmen sind so unglaublich perfektioniert und ich finde es ganz toll.
Also das ist wirklich ein Gesamtkunstwerk, da sitzt nicht einfach einer, der singt, wie es gerade kommt, sondern da ist jeder Buchstabe auch richtig geschliffen dran.
Genau, und was mich auch fasziniert, ist diese Gegensätzlichkeit einerseits der Wahrnehmung von Bossa Nova. Bossa Nova ist so eine Unterhaltungsmusik, eine leichte Musik, gewisse Leute sagen eine Liftmusik vielleicht, und jeder Musiker macht auch noch eine kleine Bossa Nova-Platte nebenbei und so. Es ist eigentlich völlig ein übersättigtes Konzept, aber ich finde es interessant zu sehen, wie eigentlich der das wirklich erfunden hat und dass man das auch noch sieht. Und ich finde das einfach eine ganz hohe Kunstform von ihm, trotz allen schlechten Imitationen, die dann folgen natürlich.
Sie selber haben ja auch brasilianische Musik gemacht, produziert auch, als Sie in New York waren. Sie haben mit Gaetano Veloso zusammengearbeitet. Hat Sie das auch nach Brasilien geführt, also in die Szene der brasilianischen Musik?
Ich war oft in Brasilien, ja. Meistens zur Arbeit, für Aufnahmen oder für Konzerte. Ich habe viel mit Arthur Lenze gearbeitet, einem Musiker aus New York, der so sehr starke brasilianische Wurzeln hat und kam in eine ganze Szene rein. Das sind sehr viele Brasilianer in New York, ganz tolle Musiker waren da, zum Beispiel Nana Vasconcelos, Marisa Monte, Caetano Veloso hat auch oft da gelebt, so hin und her. Ciro Baptista, das war eine riesige Szene und wir haben sehr viel gemacht auf verschiedenen Projekten und war gut, sehr interessant.
Wie war denn das, der Unterschied von, wenn Sie in Brasilien waren, zur New Yorker Musikszene? War das ein großer Unterschied?
Aber natürlich gibt es große Unterschiede in Brasilien, jetzt auch, geht vielleicht in ein anderes Gebiet, aber auch politisch, wie Sie sich selber wahrnehmen, musikalisch, und wie Sie die Amerikaner wahrnehmen. Da gibt es natürlich dann ganz große Unterschiede. In New York ist immer alles möglich und alles ist fun, weil man ist sowieso zusammen und es ist irgendwie. In Brasilien war das ein bisschen komplizierter dann, weil man, wenn man als Amerikaner nach Brasilien geht, dann schwingen da gewisse, sagen wir, kolonialistische, wirtschaftsimperialistische Untertöne mit natürlich. Und das
war auch schwierig.
Das kommt vor.
So,
ja. Aber nein, es war toll, da zu arbeiten. Die Leute, es ist eine unglaubliche Musiknation eigentlich. Und ich finde, hat nicht den Platz in der Welt, den sie eigentlich verdient, besonders in Amerika. Amerika ist, Latin Music ist groß, Latin Music heißt kubanische, Puerto Rico, Haiti. Aber brasilianische Musik hat nicht den Platz, den sie eigentlich verdient. Ich kann es nicht genau erklären, warum das so ist. Also Caetano ist in Brasilien größer als Bowie und Dylan kombiniert. Er ist ein riesiger Star. In Amerika kennen ihn Leute, die wirklich etwas tiefer in Musik sich auskennen. Das ist eigenartig.
Gerade weil Sie, wie Sie erzählt haben, dass Musiker wirklich immer zusammenfinden, haben Sie ja gesagt, in New York, in Brasilien. Man ist ja eigentlich nie Einzelgänger, wenn man als Musiker irgendwo hingeht, um zu musizieren. Das geht ja gar nicht. Und Sie waren 30 Jahre in den USA und haben wahrscheinlich unzählige Begegnungen gehabt, mit vielen Leuten musiziert, über die wir vielleicht noch sprechen werden. Und Sie haben lange Jahre mit einer ganz spannenden Performerin zusammengearbeitet, mit Laurie Anderson. Das ist ein wichtiger Teil Ihrer Arbeit. Der Hit, der am bekanntesten ist, ist Oh Superman aus den 80er Jahren. Was war das denn für eine Zeit? Sie haben in den 80er Jahren angefangen, mit Laurie Anderson zusammenzuarbeiten.
Ja, es war auch so eine Begegnung, die sich so zufällig ergeben hat über eine Produzentin von ihr. Und ich habe sie kennengelernt und sie hat immer viele Projekte im Studio. Ich habe oft mit ihr im Studio gearbeitet, sagen wir mal als Studiomusiker. Das heißt, man kommt rein und es läuft ein Projekt und man trägt etwas dazu bei. Auf dieser Basis habe ich viel mit ihr gemacht und dann in den letzten paar Jahren, wo ich in New York war, so anfangs so ab 2001, war ich sehr viel mit ihr auf Tournee. Sie hat eine neue Band zusammengestellt für Live-Konzerte und wir sind in der ganzen Welt zusammen rumgereist und es war eine tolle Zeit.
Sie sind, wenn Sie nicht komponieren, sind Sie Keyboarder und Pianist. Das ist Ihr Instrument.
Gitarrist
auch. Laurie Anderson, für die, die Sie nicht kennen, kann man vielleicht sagen, sie ist nicht nur Sängerin, sie ist Performerin auf der Bühne. Sie hat auch schon früh sehr viel mit Sprechgesang gearbeitet. Sie ist aber auch manchmal aus dem Bühnenboden rausgeklettert. Sie hat wirklich ihre Stücke immer auch performt. Erzählen Sie uns doch mal so Ihre verrücktesten Momente, wenn Sie auf Tour waren mit Laurie Anderson.
ich würde sagen, das Aufregendste waren natürlich schon die Konzerte. Das war sie plus der Violaspieler Eivind Kang und der Bassist Skúli Sverrisson und ich, also waren drei Musiker plus sie. Und das waren einfach tolle Momente, weil es war eine einzigartige, musikalisch, ich habe das so genossen, weil es war sehr, sehr frei. Es gab natürlich Stücke, es gab Texte, es gab gewisse Absprachen, aber wir hatten sehr, sehr große Freiheit mit den, also klangliche Freiheiten. Ich konnte jeden Abend etwas anderes machen mit den Klängen und trotzdem innerhalb einer Struktur, die sehr interessant war. Es war eigentlich wirklich eine ganz tolle Situation. Und das andere war natürlich toll an der Tournee ist, es gab sehr viele interessante Begegnungen, auch sagen wir mal Backstage-Leute, das Publikum, ihr Publikum ist eigentlich auf der ganzen Welt gleich. Wir haben von Südamerika, in Russland, überall, sind eigentlich immer, sagen wir, kunstaffine Leute, Intellektuelle, Filmleute, Theaterschriftsteller, also das ist so ihr Publikum. Das war einfach auch spannend.
Einmal um die Welt herum, so diese Leute zu treffen, ja.
Ja, und natürlich, genau, viele gute soziale Momente auch.
Auch Laurie Anderson macht sehr viel mit elektronischer Musik. Sie haben aber von ihr kein Stück mitgebracht, aber die elektronische Musik, die begleitet sie durch ihr Leben, durch ihre Arbeit. Und was sie mitgebracht haben, ist ein Musikstück von einer Platte, die heißt Early Gurus of Electronic Music, also die frühen Gurus der elektronischen Musik. Und da ist ein Komponist drauf, den wir hierzulande jetzt wieder in die berühmte klassische Schublade stecken würde, nämlich Olivier Messiaen. Und das Stück heißt Oraison und wir hören auch ein Stück daraus. Sie sind bei der Sendung Musik für einen Gast auf DRS2. Heute hat der Musikkomponist und Produzent Peter Scherer seine Musikwünsche mitgebracht. Und wenn Sie gedacht haben, Sie sitzen in einem alten Gruselfilm vielleicht, dann war das wahrscheinlich gar nicht so eine schlechte Idee. Das Stück, was Sie gehört haben, ist von Oliver Messiaen und das war auf einem ganz besonderen Instrument gespielt, Peter Scherer.
Das wurde auf einem Onde Martineau gespielt. Das ist ein elektronisches Instrument der ganz frühen Jahre, ich glaube es sind 20er Jahren, ich weiß nicht genau. Und mich fasziniert das Stück, weil es ist ein sehr synthetischer Klang, der mir eigentlich sonst nicht so gefällt. Und man sagt ja oft, Synthesizer sollen nicht und elektronische Klänge sollen nicht richtige imitieren. Hier ist natürlich der Versuch einer, sagen wir mal, der Ton einer Geige oder einer Stimme, das ist der klare Versuch. Aber das ist nicht wirklich, worum es geht. Was mich so fasziniert, ist eigentlich, wie dieser Klang so kühl ist und im Gegensatz steht zu diesen unheimlich schönen und romantischen Harmonien. Und ich finde das so eine tolle Spannung zwischen diesen zwei Sachen. Und auch eigentlich, was mir auch in den Sinn kommt, wie wenn ich das Stück höre, ist eigentlich, wie Klang eigentlich fast wichtiger ist als Komposition. Was mich wirklich fasziniert an dem Stück, natürlich, das ist eine tolle Komposition, es ist toll geschrieben, unglaublich, zweifellos. Aber was mich wirklich fasziniert, ist dieser Klang. Und ich glaube, je länger ich Musik mache, desto mehr empfinde ich das so. Und natürlich bei Filmmusik ist das nochmal viel stärker. Das heißt, es ist nicht so wichtig, was man schreibt, das ist mal ganz einfach gesagt. Es ist wirklich viel wichtiger, wie der Klang dann schlussendlich erzeugt wird, in all seinen Nuancen, die sich nicht notieren lassen. Und bei Filmmusik ist wirklich das, was am Schluss den Unterschied macht, sind diese ganz kleinen klanglichen Unterschiede, ob etwas funktioniert oder nicht. Und
die auch eine Atmosphäre so oder so erscheinen lassen können. Also eben nicht von ungefähr denkt man dann bei diesem synthetischen Klang vielleicht eben an einen Gruselfilm aus den 30er Jahren, weil uns dieser Klang daran erinnert.
Weil das später dann natürlich dieses Instrument so oft verwendet wurde, genau.
Jetzt Messiaen wird ja gemeinhin bei uns zur klassischen Musik gezählt und man unterscheidet in Europa wirklich immer noch zwischen E-Musik, ernster Musik oder und U-Musik, Unterhaltungsmusik. Und Sie haben sich in New York ja immer irgendwo, oder Sie bewegen sich immer noch, wenn Sie arbeiten, immer irgendwo dazwischen auf Grenzen oder eben nicht in solchen Schubladen. Und Sie haben sich auch schon vehement im Vorgespräch dagegen gewehrt, dass man eben diese Schubladen bildet. Jazz, Klassik, Pop und so weiter. Das halten Sie für hinfällig.
Ja, ich weiß nicht. Hinfällig ist es schwierig zu sagen. Diese Begriffe kommen natürlich zum großen Teil auch aus der Tonträgerindustrie und aus den Medien natürlich auch. Die wollen diese Schubladen haben, das ist praktischer zu sagen, okay, wir haben 12 Schubladen, das ist so und so und so. Natürlich ist es viel einfacher, aber es drückt auch eine Geisteshaltung aus und da habe ich ein Problem. Also zum Beispiel auch Ausdrücke wie World Music, das ist so eine völlig, ein absurder Begriff eigentlich, weil es gibt Jazz und Pop und Klassik und World Music, was die Afrikaner machen, keine Popmusik, natürlich machen die auch Popmusik. Und die Inder haben auch eine klassische Musik, aber wir setzen uns quasi in den Mittelpunkt. Wir sagen World Music, wir sind die richtige Musik und ihr seid die World, oder? Das ist so diese.
Das ist etwas Abwertendes schon fast, wenn man sagt World Music.
Absolut, ja. Absolut. Oder klassische Musik gibt es in Indien auch. Und ja, das dient, es ist eigentlich von der Musikindustrie wird das auch immer wieder weiter so gehalten. In Amerika gibt es diese ganze Sache mit Black Music und wenn ein Schwarzer. Gut, heute gibt es das Plattenbusiness fast nicht mehr in dem Sinn, aber wenn ein Schwarzer zu einer Plattenfirma kommt dann, und der sagt, ich will Popmusik machen, dann heißt ja, aber du bist doch ein Black Musician und der kommt dann automatisch ins Black Department, zu dem Black A&R-Typ. Es ist so, die Leute werden einfach so aufgeteilt und die Europäer natürlich haben einen großen Dünkel und von der klassischen Musik her, die sich halt nur mit sich selbst befassen will und andere nicht als ernst bezeichnen möchte.
Das widerspricht ja auch genau dem, was Sie vorhin schon erzählt haben, wie das war, als Sie nach New York kamen, wo sich die ganzen, wo es natürlich die einzelnen Musikszenen gibt, aber die sich auch immer wieder treffen und sich vermischen und Projekte machen, die dann wirklich nicht mehr schubladisierbar sind. Sie selber, was machen Sie für Musik? Also, wenn wir jetzt eben sagen, man kann nicht schubladisieren, wo würden Sie sich ansiedeln? Also, wie nennen Sie sich?
Im Moment mache ich vor allem Filmmusik und Filmmusik heißt, Filmmusik ist sehr frei, Filmmusik muss sich nicht schubladisieren. Also ich schreibe zum Teil Musik für Orchester oder ich mache minimale elektronische Musik. Aber Filmmusik ist natürlich auch in einem Kontext, das heißt man ist nur Halbkünstler, wenn man Filmmusik macht. Man ist halb Handwerker und man ist halb Künstler. Und das ist etwas anderes natürlich. Also wenn ich sage, ich komponiere Musik und ich veröffentliche das auf CD, dann muss man sich anders definieren.
Aber Sie haben ja auch Platten gemacht in Ihrer New Yorker Zeit. Sie haben arrangiert, Sie haben mit Leuten gearbeitet, die man jetzt gemeinhin zum Jazz stecken würde. Mhm. John Zorn in der Schublade Jazz, Bill Frisell und so weiter. Mhm. Also das, da sind Sie auch zu Hause dann.
Aber genau, die beiden sind natürlich auch Leute, die sehr weit um sich greifen, musikalisch und viele Sachen machen.
Jetzt eben, das haben Sie gesagt, Sie machen im Moment viel Filmmusik, aber das haben Sie dann angefangen in den 90er Jahren. Mit Ihren ganzen Tourneen und Platten produzieren, wie sind Sie denn plötzlich beim Film gelandet?
Also einerseits war das der Einbruch des ganzen Plattenbusiness, das sehr, sehr groß und umfangreich war und sehr viele Möglichkeiten geboten hat, auch einfach zu sagen, zu einer Plattenfirma zu gehen und sagen, ich habe eine Idee. Und die sagen, okay, hier ist Geld, macht 10 Songs. Das war völlig normal und man mit dem Geld konnte man andere Musiker bezahlen etc. Es gab Studios, das war alles irgendwie stand zur Verfügung. Und mit dem Einbruch dieses Geschäfts ist das sehr schwierig geworden. Der andere Faktor war, dass ich einfach mich auch interessiert habe für Film und auch viele Leute kannte, die selber Filme machten. Und dann, das hat sich so natürlich ergeben, dass man irgendwann mal jemanden gefragt und möchtest du das machen? Und
das ist ja eigentlich eine Art Wechsel von der Bühne, von der Front ins Backoffice, wenn man plötzlich viel Musik schreibt. Sie haben auch gesagt, man ist dann plötzlich halb Musiker, halb Handwerker. Mhm. So, also das ist wirklich, man zieht sich ein bisschen zurück ins Hinterstübchen dann. Haben Sie das so empfunden?
Ja, aber nicht auf eine schlechte Art. Also ich bin nicht so der Musiker, der unbedingt auf der Bühne stehen muss und jeden Gig machen möchte. Das war eigentlich nie so mein Ding. Und ich fühle mich sehr wohl beim Komponieren und Produzieren, muss ich sagen.
Weil als Filmmusiker holen ja meistens die anderen die Lorbeeren, außer jetzt die Musik wird speziell ausgezeichnet, aber selbst dann ist es die Musik. Und es gibt ganz wenig Filmmusikkomponisten, die man wirklich kennt und von denen man die Namen kennt. Das stimmt. Ist ja schon ein bisschen das Schicksal eines Filmmusikkomponisten.
Ja, soll ich sagen? Ja, das, wenn man es so anschaut, ja, wenn man es anschaut nach Lorbeeren, ja, es gibt vielleicht andere Lorbeeren, aber die Frage ist mehr, macht's mir Spaß oder nicht? Das ist, würde ich sagen.
Und das macht's Ihnen noch?
Es macht mir sehr Spaß.
Mhm. Einer, den man kennt von diesen Filmmusikkomponisten, der wirklich bekannt geworden ist, ist Howard Shore. Ihn kennt man spätestens seit der Trilogie Lord of the Rings, wo angefangen wurde, ist ein Oratorium eigentlich, was er da geschrieben hat für diesen Film. Das wird ja oft auch aufgeführt, wo der Film dann im Hintergrund ist und die Musik im Vordergrund. Sie haben aber ein Stück mitgebracht aus der früheren Zeit von Howard Shore. Es ist die Filmmusik zum Film Crash von David Cronenberg. Wir hören sie uns mal an und können nachher darüber sprechen.
Thank you.
Crash hieß das Stück. Crash hieß auch der Film von 1996 von David Cronenberg, und Howard Shore hat die Musik komponiert. Peter Scherer, Sie sind auch Filmmusikkomponist. Sie haben dieses Stück mitgebracht. Warum?
Ja, ich mag das Stück sehr. Es ist eines der früheren Filme von Howard Shore, und ich muss sagen, ich mag diese Art von Musik lieber, die er heute schreibt, die wirklich groß und Los Angeles und Hollywood und bombastisch ist. Er ist von New York, das ist so seine New York-Musik, sage ich mal. Und halt auch die Art von Filmen, die er damals gemacht hat, eben so wie Cronenberg und diese auch kleineren Filme, das ist auch eine Art von Soundtrack. Ich finde das ein gutes Beispiel, wo da gab es kein großes Budget. Und das ist mit elektrischen Gitarren gemacht, und ich finde es ganz toll. Ist auch, um nochmal zurückzugreifen, es lebt vom Klang. Es ist, wenn man diese Komposition genauso auf zwei akustischen Gitarren spielen würde, das wäre nett. So, mit diesem Klang, und ich meine nicht nur, dass er elektrische Gitarren gewählt hat, sondern die genaue Abstufung von den Instrumenten mit diesen genauen Klangfarben, das ist die Musik.
Und das ist eben wirklich wichtig, wie Sie schon gesagt haben, um eine Atmosphäre zu schaffen in der Filmmusik. Sie selber arbeiten, sind auch ein Klangkünstler oder so. Wenn man Ihre Filmmusik hört oder überhaupt Ihre Musik, dann sind das oft eben auch so Klangteppiche, Klangmuster. Sie suchen auch den richtigen Klang. Und Sie haben schon die Musik schon für mehrere Filme geschrieben, die man auch hier kennt, also für Schweizer Filme. Zum Beispiel jüngst auch für Nachtlärm von Christoph Schaub, und haben für die Musik zum Mystery-Thriller Marmorera von Markus Fischer, da haben Sie sogar einen Filmmusikpreis dafür bekommen. Jetzt sind Sie wieder in der Schweiz, nach 30 Jahren in den USA. Also Sie haben mehr Zeit in Ihrem Leben in den USA verbracht als hier in der Schweiz. Vor 3 Jahren sind Sie zurückgekommen. War das ein schwieriger Schritt?
Nein, eigentlich nicht. War sehr natürlich. Also ich muss auch sagen, ich arbeite immer sehr viel. Ich bin hier angekommen und die Arbeit ging weiter. Aber es war auch, vielleicht muss ich sagen, für mich 2001 war ein bisschen ein Wendepunkt.
Also der 9/11-Geschichte.
Ja, und was dann passiert ist, auch politisch im Land und so. Es war für mich so eine Erkenntnis, dass ich vielleicht nicht immer da bleiben werde. Ich hätte mir vorher nie vorgestellt, zurückzukommen. Ich habe gesagt, ich bin da, ich lebe da, das ist meine Welt. Und das war so ein Anfang, wo ich dann gedacht habe, ja, ich bin eigentlich doch wirklich nicht Amerikaner, und ich fühle mich eigentlich jetzt als Europäer eigentlich, also jetzt nicht unbedingt als Schweizer, aber einfach hier auch. Und ich kann hier nach Berlin, nach Paris, nach München, nach Wien, das ist so, das hat irgendwie an Wert gewonnen in meiner Wahrnehmung. Und dann, als ich dann angekommen bin eigentlich, war das sehr einfach. Was mir wirklich fehlt, muss ich sagen, und das merke ich auch jetzt eigentlich immer mehr ein bisschen, ist die englische Sprache halt, die so ein großer Teil meiner Erfahrung und alles, was ich gelernt habe und eigentlich ist, und das fehlt mir, weil da fühle ich mich schon sehr, sehr wohl halt drin. Und
Sie haben gesagt, Sie haben gemerkt, dass Sie doch nicht so Amerikaner sind. Haben Sie das denn auch erst gemerkt nach diesem großen Wandel in Amerika, der eben nach diesen Anschlägen von 2001 passiert ist? Oder war das vorher schon ein Gefühl bei Ihnen?
Nein, aber das wurde dann richtig verstärkt. Ich muss auch sagen, dass sind auch einige Freundschaften gebrochen im Nachhinein, nach diesem Event, weil man kann sich erinnern, die Propaganda war sehr, sehr stark, und man musste als Amerikaner musste einfach hinter der Regierung stehen. Ich glaube, es waren noch Monate nach diesem Anschlag, waren 95% der Amerikaner waren hinter Bush, oder die Frage, ob man den Präsidenten unterstützt. Und das war natürlich der Anfang von den Kriegen im Irak, und das hat mich schon erstaunt eigentlich. Ja, aber es gibt natürlich andere Gründe, aber ich meine, auch New York hatte, als ich nach New York kam, war das eigentlich wie die dritte Welt. Das war nicht so wie heute, wo man dieselben Designerläden und dieselben Luxusrestaurantketten hat wie hier. Es war wirklich ein ganz krasser Unterschied.
Und Sie haben auch jetzt eine Familie. Kann man sagen, Sie sind auch ein bisschen gesetzter geworden, nicht mehr so der wilde Musiker.
Ich weiß nicht, das können Sie sagen.
Musizieren Sie mit Ihrem Kind? Das ist ja noch ganz klein, oder?
Ja, wir jammen.
Sie jammen.
Wir jammen regelmäßig.
Ihr letzter Musikwunsch, den Sie mitgebracht haben zum Abschluss unserer Sendung, ist auch ein Musiker, den Sie getroffen haben in Ihrem Leben. Es ist Jun Miyake, der japanische Musiker, lebt heute in Paris.
Genau.
Was verbinden Sie mit ihm?
Also er ist ein guter Freund, und ich bewundere ihn einfach. Er hat ein unglaubliches Talent als Arrangeur und kann mit Stilen umgehen und halt, wie das ist in Japan. Japan ist eine eigenartige Welt musikalisch. Die kennen alles, was wir kennen natürlich, schon immer, und zwar oft besser, als wir es kennen, jede letzte Platte. Und die sind nicht, die haben überhaupt keine Inhibition, mit dem einfach umzugehen, zu machen, was sie wollen. Also stilistisch ist alles ist möglich, weil bei uns denkt man doch, ja, eigentlich, das sollte man so machen, das sollte man so machen. Und in Japan ist das so wie, man kann alles machen. Und vom kitschigsten Kommerz bis zur Ultra-Hardcore, alles. Ich finde das irgendwie spannend. Und er ist ein Filmmusikkomponist, hat sehr viel Werbemusik gemacht, ganz toll. Und wohnt jetzt in Paris und schreibt Musik für Filme, hat mit dem letzten, mit dem Film von Wim Wenders über Pina Bausch hat er einen Teil der Musik gemacht. Und ich finde ihn einfach als Arrangeur und als Handwerker mit Klängen und Farben und Ausdrücken ganz virtuos.
Wieder ein Klangerlebnis zum Ende unserer Sendung. Peter Scherer, Yun Miyake, Flesh for Eve heißt das Stück, was Sie ausgesucht haben von der CD Mondo Erotica. Ich danke Ihnen ganz herzlich, dass Sie heute mein Gast waren.
Ganz vielen Dank.
Oh, Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen unter drs2.ch.